Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emovotion. Heute beschäftigen wir uns mit der Film- und Fernsehbranche. Auch hier geht's um das böse, böse CO2.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia. Hi.
Hallo, Jerome.
Und ich habe es ja schon eingangs gesagt, in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Film- und Fernsehbranche, denn die wird natürlich produziert, also die Filme werden produziert oder alles, was eben ins Fernsehen kommt, was in die Kinos kommt, wird produziert, da arbeiten Menschen, da wird mit Technik hantiert und dies und das. Und das alles belastet natürlich auch in irgendeiner Weise die Umwelt, zum Beispiel durch Emissionen von CO2. Und damit das eben weniger wird, da gibt es so Menschen wie Melina, jetzt muss ich fragen, wie spricht man das aus? Wollte ich vorhin noch fragen, habe ich vergessen. Grahovac oder Grahovac oder wie spricht man das?
Ach, fast, du hast es fast richtig. Grahovac, WTZ am Ende.
Grahovac, genau. Okay. Und dafür gibt es Menschen wie Melina Grahovac. Und was sie genau macht, habe ich versucht zu erfragen, was das genau ist. So richtig habe ich es ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Also du musst es jetzt nochmal langsam für mich erklären. Was ist deine Aufgabe bei den Filmsets, wenn du dort arbeitest?
Also ich bin Nachhaltigkeitsberaterin. Im Filmjargon heißt es dann tatsächlich Green Consultant für Film und TV. Ich betreue im Idealfall die Produktion vom Drehbuch bis in die Postproduktion und helfe der Produktion, ihren CO2-Fußabdruck durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zu reduzieren. Das beginnt damit, dass man guckt, wo man dreht, indem man guckt, dass man wirklich die Motive zusammenlegt, dass man schaut, was für Mobilität ist notwendig. Hat man Personen vor Ort, muss man wirklich alle Personen einfliegen lassen. Also es ist eine Vielzahl, ein Potpourri an Punkten. Wir haben da eine Checkliste quasi, es sind die ökologischen Standards, die festgegeben wurden, die entwickelt wurden für alle öffentlich geförderten Produktionen, und es gibt auch eine Selbstverpflichtung von den Sendern, die sich auch an diese Vorgaben halten. Genau.
Also es gibt ja so Scouts, die suchen Drehorte, soweit ich weiß. Ne? Und da könnt ihr sagen, okay, in Südafrika habe ich eine Stelle gefunden, da vor dem Wald, das ist besonders schön. Und dann habe ich eine Stelle gefunden in Rumänien, da gibt es ein tolles Schloss, da müssen wir hin. Und dann müssen wir vielleicht noch in die USA und dann müssen wir dann noch nach Deutschland. Und dann kommst du und sagst, Moment, da müssen wir ja immer hin und her fliegen, das ist ein bisschen blöd. Kann ich mir das so vorstellen?
Im Idealfall ja. Meist gibt es schon das Drehbuch oder einen Drehplan, aber im Idealfall setze ich da schon an und sage, Leute, können wir nicht gucken, auch das zusammenzulegen und einfach zu allokieren und zu gucken, dass man Motive kürzt, zusammenlegt, ob da wirklich auch die Geschichte verloren geht und den Mehrwert der Produktion aufrechtzuerhalten durch grüne Maßnahmen. Also es ist ganz wichtig, dass dann nicht die Geschichte völlig anders erzählt wird, nur weil ich dann komme und sage, wir machen das alles grün, sondern dass tatsächlich geguckt wird, was ist nötig und was ist möglich, und das in allen Bereichen.
Wie viel Mobilität habt ihr in einem Filmdreh? Also das kann ich mir schwer vorstellen. Ich kann verstehen, dass die Stars irgendwo eingeflogen werden. Ja, ich kann verstehen, dass die vom Hotel irgendwie zu dem Set müssen, dass da auch Produktionsmaterial hin und her gefahren wird. Beschreib mal, was da alles sozusagen in Bewegung gesetzt wird, damit der Film entsteht.
Also je nach Größe der Produktion haben wir ganz unterschiedliche Anzahl an Produktionsfahrzeuge. Ich habe jetzt eine Produktion, da habe ich über 50 Fahrzeuge im Einsatz. Also es ist schon eine ganze Menge. Und da gibt es auch Produktionen, da liegt das noch weit drüber. Es kommt halt immer drauf an, ob es eine sogenannte Reiseproduktion ist, wo man von Standort zu Standort fährt. Aber es ist tatsächlich alle, die an der Produktion beteiligt sind und mitreisen mit den Motiven, die müssen das auch in irgendeiner Form tun. Und meistens ist es nicht unbedingt möglich mit Bahn, sondern tatsächlich mit Pkw, weil sie, wenn sie aus dem Setdeck kommen, da eine ganze Menge an Material mitbringen. Wir haben die Gripper, die schweren Metallteile haben, die können sie auch nicht mit der Bahn transportieren. Also es ist viele an LKWs, die wir haben, die gebraucht werden, aber auch, dass es Fahrer gibt, wie gesagt, für die Stars, aber auch für den gesamten Crew-Bereich, die hin und her fahren. Es gibt generell immer Fahrer, die eingesetzt werden, um sozusagen Spricker zu sein, um Dinge zu besorgen. Also es ist eine weite Breite an Fahrern, die gebraucht werden in diesem Bereich. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man ein Mobilitätskonzept hat.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Das Ganze steht und fällt ja auch mit, ich sag's jetzt mal ganz knallhart, mit deiner Macht. Weil wenn du jetzt sagst, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir jetzt von Südafrika nach Rumänien reisen, von Rumänien wieder nach USA und so weiter. Wenn dann der Regisseur sagt, ja, ist okay, aber ich mach's trotzdem. Hast du da überhaupt Möglichkeiten zu sagen, nö, machst du nicht? Also könnt ihr euch da so catchen, so richtig?
Nee, in dem Sinn, also meine Macht ist immer nur so weit, wie die Produktion die Macht auch zulässt. Aber wir haben natürlich auch Stellschrauben. Wir haben die sogenannten ökologischen Standards. Das sind 25 Muss-Vorgaben. Wir haben auch Soll-Vorgaben. Die könnte man machen. Die wären schön, wenn. Und wenn die Produktion, wie gesagt, öffentliche Gelder bekommt oder sich dazu verpflichtet hat, dann muss sie sich daran halten. Und dann weise ich ganz freundlich darauf hin und sage, Leute, das geht nicht, weil... Schaut mal, hier sind unsere Standards. Aber die werden vorab kommuniziert. Im Idealfall werden die auch als Einkaufsrichtlinien festgelegt. Und so weit geht meine Macht, dass ich mich an diese Vorgaben halten kann, aber auch mit klugem Menschenverstand erkläre, dass wir Kosteneinsparungen haben im Idealfall, Zeit sparen oder einfach einen grünen, guten Impact haben durch das, was wir optimieren oder verändern.
Wie offen sind denn die Regisseure für deine, ich sag mal, Einwürfe, wenn du dann eben sagst, pass mal auf, können wir das nicht ein bisschen anders machen? Sind die da sehr offen? Also sind sie umweltfreundlich gestimmt oder sind sie da eher, ach, jetzt kommt die schon wieder mit ihrem grünen Gedöns?
Also meistens ist es ja so, dass die Regie relativ spät an mich herantritt. Mhm. Sind mehr die Produktionsleitungen, mit denen ich spreche, auch meiner direkten Ansprechperson. Und da kommt es wirklich auf den Menschentyp drauf an. Es gibt welche, die sind wahnsinnig bereit, das umzustellen und die sind nicht solche Early Adopters. Die wissen das schon, wie das funktioniert, die kennen die Maßnahmen schon und wollen die auch richtig, die haben richtig Bock, die umzusetzen. Mhm. Und dann gibt es natürlich solche Bremsen, die sagen, wir machen nur das, was wir müssen und dort werde ich zum grünen Klumpfuß. Und das ist dann ein bisschen schwierig, aber soweit ist so ein bisschen meine Reichweite und meine Möglichkeit. Und ich hoffe, das beantwortet soweit die Frage.
Ja, absolut.
Welche Standards habt ihr denn? Also wenn wir in den Bereich Fahrzeuge gehen, habt ihr da irgendwie klimafreundliche, klimaneutrale Fahrzeuge? Was ist mit den ganzen Emissionen, die im Prinzip der Transport irgendwie ausmacht?
Ja.
Was habt ihr da?
Also wir haben erstmal so ganz allgemeine Vorgaben. Da geht es so ein bisschen um das Konstrukt, dass sich die Führung in der Verantwortung begibt. Und ich bin auch, also Green Consultants, das auch verpflichtend. Und wir haben vor- und nachlaufende Bilanzen, also das ist die Struktur. Und dann geht es so ein bisschen um Energieeinsatz, Energienutzung, dass wir vor allem Ökostrom nutzen und dass wir, wenn möglich, auch auf Generatoren verzichten und effiziente Lichttechnik haben. Und dann geht es tatsächlich in den wichtigen Bereich, der auch für euch spannend ist, ist tatsächlich der Personen- und Materialtransport. Und da ist es so, dass wir möglichst keine Flüge haben sollen, wenn die Bahnfahrt so unter 5 Stunden liegt. Und dann ist es ganz wichtig, dass jedes dritte Pkw, das in der Produktion befindlich ist, dass emissionsarm ist. Und darunter sind auch nicht alle Fahrzeuge, die gelten. Aktuell sind es E-Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge und CNG-Fahrzeuge. Und dass, wenn wir Dieselfahrzeuge haben, dann nur mit Euro Diesel 6. So, das ist grob gesagt das, was wir an Vorgaben haben. Und es ist natürlich was ich wichtig finde, was auch eine Sollvorgabe ist, dass mindestens 30% der Ladeleistung, die für die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt wird, sprich der Strom, auch tatsächlich Ökostrom ist.
Kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist am Set. Die Sets sind ja manchmal, was weiß ich, im Wald. Da gibt es im Wald keine Ladesäule. Da sagen sich Fuchs und Igel gute Nacht, aber Ladesäulen findet man da, glaube ich, nicht. Wie macht man das dann?
Genau, die Ladestruktur fehlt tatsächlich oft dort, wo wir drehen. Hm. Du sagst das ganz genau, viele Sets sind abgelegen. Wir haben Wälder, Felder, Industriehallen, Baustellen, Flughäfen. Also Da gibt es oft kaum Lademöglichkeiten oder manchmal Schuko-Steckdosen. Oder es werden der Strom, der vorhanden ist, wird dann tatsächlich schon für das Set genutzt, sprich für meistens Lichtdepartment. Das sind die meisten Strom brauchen. Und dann haben wir Probleme mit Lastspitzen. Und da brauchen wir tatsächlich eine gute Ladelogistik. Und etwas, wo wir jemanden haben, der auch aktiv mit uns mitplant. Also, dass wir Mobile Charger haben, dass wir Batteriewagen, Ladehubs haben und auch jemanden, der uns ganz klar, also gerade wenn wir auch Baustrom beziehen, die Möglichkeit gibt, dass wir Ökostrom als Baustrom zum Beispiel beziehen. Also das sind so ein bisschen die Dinge, die wir sicherstellen möchten und müssen. Und dafür ist in der Realität oft wenig Zeit da, weil da braucht man, also entweder eine Ladeplanung, weil die Ladestruktur nicht da ist. Und bei aktuell sehr knappen Budgets, vielleicht habt ihr das mitbekommen, aktuell wird ja gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich und auch generell durch die aktuelle Situation viel im Kulturbereich und im Nachhaltigkeitsbereich gespart bei steigenden Kosten. Und da ist dann leider der Punkt nicht immer gegeben. Ja.
Wie ist das mit den Kosten? Also wir reden ja immer davon, dass die Elektromobilität etwas günstiger ist, dass man sozusagen auch dann den teureren Strom nehmen kann und es trotzdem noch wirtschaftlich ist. Ihr habt natürlich dann riesen Infrastrukturgeschichten. Also ihr braucht einen Stromspeicher, den ihr euch mieten müsst und ihr kauft den ja nicht. Also ihr mietet den ja pro Set wahrscheinlich irgendwie an. Also da kommen ja noch andere Kosten drauf, aber ihr habt ja auch nicht mehr irgendwelche Dieselgeneratoren. Also ich stelle mir das vor, dass es irgendwie mit Strom günstiger sein kann als mit Diesel, sowohl bei der Ladetechnik als eben auch bei den Fahrzeugen. Also das, was ihr sozusagen unterwegs irgendwie an Mobilität braucht, dann auch günstiger ist. Ist das so oder ist das noch teurer in der Branche und deshalb vielleicht nicht so ganz gewollt?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Anbieter, die ich kenne und die ich bis jetzt angefragt habe für eine Bereitstellung gerade von großen Batterien, für die An- und Ablieferung noch sehr teuer sind im Vergleich zu dem, was man zahlt für einen Generator. Man kann nicht von guten Generator, aber einen, der eine gute Stage-Klasse hat oder vielleicht auch mit einer HVO-Lösung betankt wird, der kostet uns so 120 Euro pro Tag. Ja. Und ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden im Batteriebereich, die günstiger ist. Deswegen kann ich in dem Bereich oft tatsächlich nicht mit dem Preis kommen, sondern vielmehr sagen, wir haben dann einfach einen viel geringeren CO2-Abdruck. Und an manchen Locations, und deswegen bin ich da gern dabei, ist es tatsächlich so, dass es Umweltzonen sind oder auch zum Beispiel in Berlin in der Innenstadt, da darf man gar keinen Generator mehr aufstellen und da braucht man dann einfach eine Lösung. Meistens ist es dann Baustrom, aber auch der ist nicht immer verfügbar. Und dann, bevor man dann irgendwelche Traversen über große befahrene Straßen baut, ist dann doch die Batterielösung die Lösung. Aber es ist leider immer noch so, dass es finanziell nicht den größten Anreiz bietet.
Gerade für die Infrastruktur. Die Autos selber lassen sich dann günstig betreiben, aber ja, die Infrastruktur. Wenn ich aber so Filme anschaue, auch aus Europa oder Fernsehproduktionen, ich sehe selten Elektroautos in den Filmen. Und ich achte eigentlich schon drauf, freue mich immer, wenn ich mal eins sehe, aber es ist doch relativ selten. Also so eine Verfolgungsjagd in einem Elektroauto habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Wollen die das nicht? Sagen die dann, nö, das muss brumm, brumm machen und es muss quietschen und kreischen oder woran liegt das?
Also es ist tatsächlich, denke ich, meiner Meinung so, dass man natürlich Stereotype und auch Verbindungen hat mit solchen Verfolgungsjagden und dass da die Effekte schon viel ausmachen. Aber das ist nicht mein Beritt. Also ich bin nicht diejenige, die dann diese Drehbücher schreibt. Und dass wir bestimmte Narrative auch gespiegelt bekommen möchten. Es ist ja auch immer noch so, dass in den Filmen die Leute immer einen Parkplatz finden. Ja, ist es zu Weihnachten liegt der Schnee. Ja?
Wie machen die das? Wir machen dir das. Sag mir, wie machen die das, dass sie immer einen Parkplatz haben? Ich will das auch.
Und genau so was wird auch der Grund sein, warum man noch nicht die Realität, den Alltag abgebildet kriegt, in den Filmen. Tatsächlich bin ich aktuell heute an einem Set gewesen und dort waren die 3 Spielfahrzeuge waren elektrisch. Ja, es war von VW waren das Es waren drei Fahrzeuge gewesen, unter anderem auch der ID. Buzz. Und da war es gewollt, ja. Aber es war auch ein, es ist auch eine Serie, die in der Zukunft spielt, ja.
Na, das ist das, was wir sagen. Elektromobilität ist die Zukunft. Jetzt muss ich mir aber auch mal erzählen. Also ich stelle mir das eigentlich ziemlich aufregend vor, weil einem Filmset, ich war ein einziges Mal tatsächlich bei einer ZDF-Produktion dabei, da musste ich immer von links nach rechts durchlaufen. Also ich war da Statist, wurde da gefragt, als ich da vorbeigelaufen bin und geguckt habe, was ist denn da los? Und dann haben die mich gefragt, könntest du als Statist da immer hin und her laufen? Ich bin stundenlang hin und her, also wirklich stundenlang hin und her gelaufen, weil die Szene, und es war eine ganz kurze Szene, sie kommen aus einem Gebäude raus, steigen ins Auto, fahren weg. Das war die Szene. Haben sie, ich glaube, 40 oder 50 Mal gedreht. Ich bin immer hin und her. Das war nicht so wahnsinnig aufregend. Das war eher so, jetzt nochmal hin und her laufen, nochmal hin und her laufen. Bist du da tatsächlich von morgens bis abends auch an dem Set und kannst dann beobachten, was die Schauspieler tun? Vielleicht dich auch mal mit einem Schauspieler unterhalten? Oder bist du immer nur ganz kurz, guckst, ist alles okay und gehst dann wieder? Wie muss ich mir das vorstellen, deinen Arbeitsalltag?
Es kommt auch tatsächlich ganz auf die Produktion an. Es gibt Produktionen, da bin ich den ganzen Tag, aber meist einmal die Woche. Das ist auch so der Standard, den ich gerne aufrechterhalte, dass ich einmal die Woche am Set bin. Und dann bin ich entweder da für grüne Sprechstunden, habe direkt Termine mit dem jeweiligen Department, wo ich weiß, da kommt jetzt was auf uns zu. Da werden zum Beispiel große Bühnen gebaut oder gibt es einfach viel Holzeinsatz, weil auch dafür gibt es Vorgaben für Zertifikate. Und wir sprechen über den Abbau von einem großen Set und schauen, dass wir da einen guten Recycler finden, dass alles wieder zurückgeführt wird. Oder ich suche einfach nach guten Baustoffen. Also es kommt immer wirklich drauf an. Es ist super individuell und deswegen finde ich es auch so spannend, da drin zu arbeiten. Heute war ich, wie gesagt, 5 Stunden an einem Set und es war auch fein gewesen. Da ging es tatsächlich um die Abwicklung. Morgen ist der letzte Drehtag und dann wird nur noch in Südtirol gedreht. Und da geht es dann einfach darum, dass auch alles eingehalten wird und wir unsere Berichterstattung richtig umsetzen können. Also es ist wirklich nie immer das Gleiche und ich bin wirklich eher im Hintergrund da und ich stupse an und ich erinnere und bin dann so ein bisschen die grüne Seele. Es gibt Leute, die freuen sich schon total, wenn ich komme, weil sie Dinge umgesetzt haben und sagen, Melina, es hat geklappt, wir konnten das so umsetzen und das war richtig schön und das mache ich jetzt immer. Oder wenn sie auch Fragen haben, also es ist wirklich nicht so, dass ich da eine standardisierte Vorgehensweise habe, ja.
Aber du musst selber auch viel reisen. Du hast gerade Südtirol gesagt. Ich denke mal, der nächste Dreh ist dann vielleicht in Hamburg und der nächste Dreh ist dann vielleicht in Südfrankreich und der nächste Dreh dann ich weiß nicht wo. Du musst ja auch reisen. Das ist ja auch CO2. Wie machst du das?
Ach, das mache ich nämlich tatsächlich so, dass
im Privatjet.
Ja. Ich reise nicht. Ich habe über die Zeit tatsächlich ein tolles Netzwerk aufgebaut und versuche, solche Produktionen dann im Tandem zu machen. Ich schicke dann Kollegen, die vor Ort wohnen, an die Sets und die sind dann da, um die Maßnahmen zu begleiten, umzusetzen, zu kontrollieren. Und ich finde das viel schöner und nachhaltiger. Natürlich bin ich wahnsinnig gern am Set, aber genau da, finde ich, ist dann Nachhaltigkeit unglaubwürdig, wenn ich an die jeweiligen Drehorte quasi fliegen müsste oder hinfahren müsste, wenn es doch vor Ort großartig qualifizierte Kollegen gibt. Ja. Auch jetzt in Südtirol wird das Ganze begleitet von einem Kollegen aus Südtirol.
Bevor wir uns kennengelernt haben, wusste ich noch nicht mal, dass es diesen Beruf gibt, den du da hast. Machen den viele oder bist du die Einzige in Deutschland?
Also wir haben in Deutschland über 500 ausgebildete Green Consultants, die zertifiziert wurden. Es gibt einige, die einfach nur wissen wollten, wie funktioniert das System. Aber wir haben im Bundesverband fast 200 registrierte Mitglieder, die ganz aktiv auch in dem Bereich tätig sind.
Braucht man wirklich so viele? Weil so viele Fernseh- und Filmproduktionen gibt es doch nicht, oder doch?
Doch.
Okay. Knappe Antwort, doch. Okay.
Wie ist das, wie wird man Green Consultant? Also du hast jetzt die Elektromobilitätserfahrung im Hintergrund. Was hat dich A von der Elektromobilität dahin getrieben und was musstest du als Ausbildung, wie auch immer, haben?
Also eigentlich braucht man ganz, also ich finde intrinsische Motivation Gutes zu tun.
Also intrinsisch, für die, die es nicht wissen, es kommt von mir nach außen raus, also von mir.
Ne? Von innen.
Von innen, genau. Intrinsisch,
genau. Genau, dass man begeistert ist für das Thema. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das Ganze hat hauptsächlich mit Kommunikation zu tun und mit Überzeugungsarbeit. Und die funktioniert nicht, wenn man selbst nicht überzeugt ist. Und die meisten, die ich kenne, kommen entweder aus der Nachhaltigkeitsbranche, also dass sie tatsächlich in irgendeinem Bereich CSRD oder EMAS oder Schlag mich tot in dem Bereich tätig sind, oder sie sind tatsächlich schon ganz alte Hasen in der Film- und Fernsehbranche und kennen sich da gut aus und müssen sich dann diesen Nachhaltigkeitsteil ranschaffen. Das Ganze sind, aktuell gibt es 2 Ausbildungsstätten, einmal in Stuttgart und einmal an der IHK in München. Und das ist so, dass man 10 Tage, also volle Tage Ausbildung hat. Man hat zwischendurch auch noch einen Teil Selbststudium. Und dann geht man in eine Prüfung, eine schriftliche und eine mündliche, und bereitet auch noch was vor. Und dann wird man von der IHK zertifiziert. Das ist die Ausbildung zum Green Consultant. Und das meiste tatsächlich lernt man dann in der Praxis.
Jetzt bist du fest angestellt, also arbeitest du für eine Firma, oder bist du sozusagen freie Mitarbeiterin, die bei jedem Auftrag dann Geld verdient?
Ich bin angestellt, ich bin bei Map Media, wir sind eine Filmproduktionsfirma im Herzen von Frankfurt, und ich mache für diese Produktionsfirma extern Green Consulting Projekte.
Weil ich habe mir so gedacht, weil wenn du jetzt nicht angestellt wärst, sondern wenn du freie Mitarbeiterin wärst, dann wäre es ja so, dass du natürlich dann darauf angewiesen wärst, dass du Aufträge bekommst. Und Aufträge bekommst du, wenn du nicht allzu unbequem bist. Ja, das wäre dann eher kontraproduktiv, ne?
Das weiß ich gar nicht so. Also für uns ist es natürlich ein Win-Win als Filmproduktion. Wir sind sowieso im Bereich Nachhaltigkeit super stark unterwegs. Deswegen habe ich mich auch für die Produktion entschieden. Und ich kann unsere ganzen eigenen Produktionen bilanzieren und begleiten und sicherstellen, dass sie nachhaltig sind. Und wir bieten es halt auch extern an. Das sind die 2 Bereiche. Und natürlich möchte ich die Frage nochmal stellen mit dem unangenehm sein, weil das möchte ich jetzt richtig beantworten und richtig verstanden haben.
Naja, also stellen wir uns mal vor, da ist eine Firma, die dreht einen Film, du kommst und du gehst denen auf die Nerven, blöd gesagt, weil du eben darauf bestehst, nein, wir müssen das anders machen und so weiter und so weiter. Diese Firma wird dich nicht ein zweites Mal beschäftigen. Also wirst du dir denken, na gut, damit die mich wieder beschäftigen, bin ich nicht ganz so unangenehm.
Also ich bin immer unangenehm.
So wirkst du aber gar nicht.
Das sage ich auch. Ich sage ganz am Anfang, dass ich mich an die Standards halte, dass ich mich an die Regeln halte. Es ist ja auch so, dass man 2 Prüfstufen hat, und ich sage gleich, Leute, ich mache immer Prüfstufe 2, auch wenn ihr dann weint und ärgert. Aber wenn es dann ist so, dass jede 10. Produktion wird, da muss man sich nackig machen, da wird richtig viel geprüft. Und da die Leute, das ist ja immer ein Projekt, was über Zeit ist, und man die Leute dann nicht mehr wirklich erreicht oder sie sich nicht mehr erinnern, will ich in der Produktion alle Daten, Zahlen, Fakten haben. Und letztendlich sind die Produktionen mega happy, dass ich unangenehm bin, dass ich nerve und dass ich immer wieder erinnere. Denn wenn es zur Prüfung kommt, haben wir alle Daten bereit, und dann freuen sich die Produktionen.
Wirst du von unseren GEMA, nicht von den GEMA-Gebühren, sondern von den GEZ-Gebühren bezahlt, indirekt?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, oft bin ich Teil von Landesförderung. Also in manchen Bundesländern ist es so, dass der Green Consultant über die Landesfilmförderung mitbezahlt wird. Und in dem Sinne bin ich Teil eurer Steuergelder.
Genau. Wie ist es eigentlich? Du machst ja auch Fernsehproduktionen. Gibt es dann auch Aufträge für eine Fernsehshow zum Beispiel? Was weiß ich, wer stiehlt mir die Show auf Pro7? Gibt es da auch Standards und die eingehalten werden müssen, wo du drauf achtest? Arbeitest du an solchen Shows auch mit?
Nein, ich habe schon indirekt, gerade bei Anfragen für E-Mobilität, bei großen Shows Anfragen bekommen. Die haben aber meistens feste Green Consultants, die gesamte Show. Also ist dann wirklich jemand fest angestellt, der macht dann meistens noch Arbeitssicherheit nebenbei, aber ist wirklich nur für das grüne Thema angestellt. Und die haben dann oft so Themen, die sie aussorten, zum Beispiel jetzt E-Mobilität, dass sie sagen, wir müssen oder möchten unsere Flotte elektrifizieren, wir brauchen Ladeinfrastruktur. Kannst du uns da nicht helfen und Anbieterkontakte oder Ähnliches herstellen? Genau, das sind in dem Fall, also für mich, weil ich ja nicht angestellt bin für so eine große Show, dann eher so Nebenprodukte für bestimmte Standards, die wir haben.
Das heißt, du hast dann auch dein Riesennetzwerk und sagst, Mensch, aus meiner vergangenen Position mit Elektromobilität kenne ich jetzt A, B, C. Und für die neuen Dinge, ich gucke mal auf dem Markt, was es da so gibt, habe ja auch ein bisschen Ahnung und gucke mich dann einfach mal durchs Internet und finde schon jemanden. Und da generierst du sozusagen dann die Ideen, also auch die Leute, die Ansprechpartner für die Firmen, die beauftragst du aber nicht, sondern du guckst einfach nur, dass du den Leuten eine passende Lösung bietest und sagst, damit könnt ihr eure Standards einhalten, richtig?
Genau. Und wenn möglich ein Portfolio an Lösungen. Und das liegt dann immer an der Produktion, ob sie es umsetzen und ob das auch ins Budget passt. Das ist tatsächlich meist die Herausforderung. Und aktuell ist es leider ein bisschen schwierig, weil die Möglichkeit gerade an Förderung für Ladeinfrastruktur und Ähnliches nicht mehr dem entspricht, was ich kannte, als ich noch in der E-Mobilität gearbeitet habe.
Du machst diesen Job jetzt seit 3 Jahren. Was hast denn du davor gemacht? Weil du musstest ja auch irgendwie Erfahrung damit sammeln.
Davor habe ich für Wiedergrün gearbeitet. Das ist E-Mobilitätsanbieter. Da wird vor allem Ladeinfrastruktur geplant. Und wir haben eine Plattform aufgebaut, B2Charge. Das war eine Plattform für Ladeinfrastruktur. Und außerdem einen E-Mobilitätskompass entwickelt. Und dort haben wir Unternehmen an die Hand genommen, begleitet und ihnen geholfen, ihr Mobilitätsmix umzustellen. Und da ging es auch ganz viel darum, dass man viel, was man so an Vorurteilen und habe ich doch gelesen, das geht doch gar nicht, also das kennt ihr ja auch immer, dass man da berät und erklärt. Ich hatte auch einen großen Bäcker gehabt, der gesagt hat, ich würde ja total gerne E-Mobilität haben, aber mein V8-Motor, der hört sich ja so toll an. Ne? Also es ist wirklich oft, das ist wirklich die emotionalen Geschichten, nicht unbedingt, dass sie nicht gecheckt haben, dass wir schon die richtigen Reichweiten haben und dass Ladeinfrastruktur auch funktioniert, wenn man will und plant, sondern es ist einfach ganz viel noch eine Kopfgeschichte.
Ist das ein Job, den du jetzt die nächsten Jahre machen möchtest oder denkst du schon wieder weiter und denkst, ich möchte irgendwann mal in Zukunft noch was ganz anderes machen? Oder macht dir das jetzt so viel Spaß, dass du sagst, das mache ich jetzt bis zur Rente, weil du bist ja noch jung.
Das ist ja nett, dass du sagst, dass ich jung bin.
Ja, bist du ja auch. Also verglichen mit mir bist du ja.
Das nehme ich total gern an. Nein, tatsächlich ist es was, wo ich mich wahnsinnig wohlfühle und was durch die Vielfalt, es ist ja nie das Gleiche, durch die Vielfalt der unterschiedlichen Projekte eine Herausforderung ist und ich liebe Herausforderungen. Aber natürlich schaue ich auch links und rechts und ich hatte jetzt die Woche ein total tolles Gespräch gehabt mit dem Blauen Engel gehabt und auch die zertifizieren zum Beispiel Events und auch da in dem Bereich ist was, wo ich sage, oh, da würde ich auch gerne reingehen, das ist was Schönes, was Spannendes, das ist auch ein Label, was eine gewisse Strahlkraft hat. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich im Bereich Nachhaltigkeit, glaube ich, sehr gerne bis zur Rente unterwegs sein möchte.
Okay. Machen wir einen Deckel drauf. Übrigens, Julia, du hast das falsche Mikrofon angesteuert. Müssen wir für die nächste Folge ändern. Du bist wieder über deinen Laptop zu hören oder was auch immer. Ich habe es nicht gemerkt. Ich bin auch mit Schuld. Insofern, ja. Nächstes Mal haben wir eine bessere Tonqualität. Jetzt überlege ich nur gerade, wie bezeichne ich deinen Job für den Ausstieg? Weil ich möchte gerne sagen, Dankeschön, Melina Grachowatz, für deinen Besuch. Sie ist
Green Consultant für Film und TV.
Green Consultant für Film und TV. Gut, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Das war Melina Grachowatz und sie ist Green Consultant für... Ich hab's gewusst, ich krieg's nicht hin. Sagst du bitte, Melina. Ich krieg's für Film und Fernsehen so. Also wenn du jemandem sagst, was du machst, ich glaube, da musst du erstmal eine halbe Stunde erklären, oder?
Ja, aber es macht auch wahnsinnig glücklich. Ja,
absolut.
Weil dann habe ich die Plattform. Ja. Dann habe ich.
Genau. Und es wäre ein Job, der mich auch reizen würde. Ich glaube, ich bewerbe mich mal. Vielleicht nimmt man mich. Aber erst muss ich nach Stuttgart, das ist ja bei mir um die Ecke, und lass mich erstmal zertifizieren. Dann bin ich der zertifizierte Brunel. Danke für deinen Besuch und dir weiterhin viel Erfolg. Julia Mauerhardt war auch mit dabei. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss.
Tschüss.